der heutigen Folge begrüße ich Professor Helmut Kreidenweis. Er ist als Studiendekan für Sozialinformatik an der Katholischen Universität Eichstätt schon per Definition ein Wandler zwischen den Welten der sozialen Arbeit und der Informatik, und das macht er auch schon über 20 Jahre lang. Er hat die Konsozial mitgegründet und den Fachverband Informationstechnologie in der Sozialwirtschaft FinSoz. Außerdem trägt er durch Veröffentlichungen und seine Beratungsarbeit in der Firma KI Consult dazu bei, die Digitalisierung im Sozialwesen voranzutreiben. Mitten in der Corona-Krise haben wir gesprochen über die Frage, wie die mangelnde Digital Readiness der Sozialwirtschaft jetzt das Fortkommen hindert, wie wichtig gute Beispiele sind, über die viel zu wenig geredet wird, und ob in dieser Phase nicht der Agilität viel mehr Raum gegeben werden müsste, bis hin zu dem Ansatz von agiler Ethik. Freut euch auf eine interessante Folge. Ich freue mich auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich wie immer unter carsten.glied@techniklotsen.de oder auf LinkedIn und Twitter. Viel Spaß!
Ach ja, ungewöhnliche Zeiten. Ich hätte mich ja gerne persönlich getroffen. Ich muss es ja sagen, aber es hilft ja nichts.
Es hilft nichts. Nee, zurzeit läuft einfach alles auf diesen Kanälen und wir müssen ja auch heilfroh sein, dass es diese Kanäle inzwischen gibt.
Ja, das wird ja auch ein großer Teil unserer Diskussion sein. Gab's sie eigentlich schon immer und wir haben sie in der Sozialwirtschaft noch nicht genutzt oder was sagt uns das eigentlich, was da gerade passiert? Aber bevor wir damit starten, sozusagen, um gut reinzukommen in die Podcast-Aufnahme. Da darf ich mich nochmal sehr herzlich bedanken, dass Sie Zeit für mich haben. Professor Kreidenweis, wir kennen uns zwar schon etliche Jahre, aber vielleicht für unsere Gäste nochmal ihre Vorstellung in ein paar Sätzen, diese ungewöhnliche Kombination aus IT und sozialen Fragen. Wo kommt das eigentlich her? Kurz, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich gerade alles?
Also Helmut Kreidenweis ist mein Name. Ich bin eigentlich gelernter Sozialarbeiter, habe soziale Arbeit studiert, habe dann noch Diplompädagogik studiert und habe auch ein paar Jahre in der Obdachlosenarbeit, in der Familienhilfe gearbeitet und habe mich aber, das ist ein bisschen familiär bedingt, auch immer schon für Technik interessiert. Mein Bruder hat schon ganz früh mit den ersten Chips rumgelötet und ich war daneben gesessen und habe gestaunt und habe dann selber den Lötkolben irgendwann in die Hand genommen und so ging das Ganze halt dann damals los. Ja, also ich war immer so ein bisschen ein Grenzgänger zwischen den Welten, habe mir dann schon relativ früh in den 80er Jahren einen ersten PC gekauft und war einfach neugierig, was man mit dem Zeug machen kann und ob man das irgendwie mit der sozialen Arbeit verbinden kann. Damals haben mich ziemlich viele für ziemlich verrückt erklärt. Ich habe dann trotzdem auch meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und kam dann so peu à peu immer weiter rein in das Ganze. Und für mich war eigentlich immer so ein Ansporn, Mensch, diese Technik, die hat doch Potenziale, da ist doch was drin, das kann man doch nutzen. Und ich habe sie eher erahnt als gewusst, diese Potenziale, aber für mich war auch immer beide Schienen wichtig, zu sagen, wir haben die fachliche Arbeit, die soziale Arbeit und wir haben Organisation und Management in den Einrichtungen und für all diese Bereiche das im Blick zu haben. Es gab dann Kollegen, die haben sich fast nur mit der sozialen Arbeit beschäftigt, es gab andere, die haben sich aus der Finanzbuchhaltung nur mit diesen Themen beschäftigt und ich wollte es immer als Organisation, als Ganzes denken, das war mir von Anfang an wichtig. Und natürlich war mir auch klar, dass man in der Branche sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber da habe ich dann schnell gemerkt, dass ich eben als gelernter Sozialarbeiter durchaus auch die Sprache der Praktiker spreche und manchmal auch viel bessere Chancen habe, verstanden zu werden, als jetzt mancher Vollblutinformatiker, der da vielleicht auftritt, ohne diese Menschen jetzt in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Aber es ist einfach oft eine Sache des Stallgeruchs so ein bisschen.
Ja, und auch der gleichen Wortwahl und der gleichen Sprache, ne? Also die Bilder, die so im Kopf entstehen, sage ich jetzt mal, wenn der eine von etwas spricht und der andere und wenn die dann nicht übereinstimmen, dann hat man es ja auch schwer.
Genau, und wenn ich halt eben dann sage, dass man bestimmte Technologien für Case Management, für Empowerment nutzen kann und wie das aussehen könnte, dann wissen die Praktiker natürlich schon, dass ich eben auch diese Konzepte kenne aus der Praxis und versuche, das Ganze miteinander zu integrieren.
Wie lange machen Sie das jetzt schon?
Ach Gott, da müsste ich jetzt nachdenken. Also mindestens 25, irgendwas zwischen 25 und 30 Jahre. Also insofern schon sehr lange. Ich habe damals angefangen, das war schon in den 90er Jahren, genau 92, 93, sowas um den Dreh. Da haben wir ja auch die ersten Messen dann veranstaltet, die COSA in Köln, wo wir die Softwarefirmen und die sozialen Einrichtungen zum ersten Mal zusammengebracht haben. Und das hat ja damals alles schon angefangen. Das ist ja dann in die Konsozial gemündet, die ich mitgegründet habe und viele lange Jahre auch operativ mitgestaltet habe. Jetzt bin ich nur noch im strategischen Bereich mit drin. Und es war mir immer ein Anliegen, sozusagen auch die Produzenten von IT und die Abnehmer zusammenzubringen. Und das war ja dann auch die Gründung von FinSoz mit diesem Anliegen verknüpft, dem Fachverband für IT in der Sozialwirtschaft, der jetzt eben diesem Jahr 10 Jahre alt wird. Und FinSoz hat genau auch dieses Anliegen, zu sagen, wir können die Potenziale doch nur gemeinsam nutzen, wenn wir die Produzenten von IT und die Nutzer von IT, die Einrichtungen, die Dienste zusammenbringen und gucken, wie wir gemeinsam auch unsere Interessen zum Beispiel der Politik gegenüber vertreten.
Haben Sie das Gefühl, die Sozialwirtschaft tut sich da schwerer als andere Branchen? Also ist ja eigentlich was Selbstverständliches, dass die Softwareanbieter und die Anwender oder Kunden, dass die eigentlich einen engen Draht haben und gemeinsame Sache machen, tut sich die Sozialwirtschaft damit schwer? Oder hat sie sich in den letzten 25 Jahren vielleicht früher schwerer getan als heute?
Naja, sie tut sich immer noch ein bisschen schwer damit. Und das hängt vor allem damit zusammen, also natürlich die einzelnen Einrichtungen sind mit ihren einzelnen Softwareanbietern natürlich schon in Kontakt und auch die Softwareanbieter machen ja dann so Anwendertage und solche Dinge. Da passiert schon was. Aber das nochmal auf einer höheren Ebene zu denken, zum Beispiel in Richtung Lobbyarbeit, was Schnittstellen, was Standards angeht, da habe ich immer noch den Eindruck, dass vor allem auf den Verbandsebenen diese Themen noch überhaupt nicht präsent und angekommen sind in dem Maß, wie sie es eigentlich müssten. Dass also auch die Wohlfahrtsverbandebene die IT-Themen als Lobbyarbeitsthemen begreift und da entsprechend auch interveniert, wenn es neue Gesetzgebungen und so weiter gibt. Ein schönes kleines Beispiel dazu, jetzt vor ein paar Monaten gab es in NRW eine Verfügung, da gibt es jetzt eine Plattform für Altenheime und da gab es eine Verfügung von Laschet, dem Sozialminister und Gesundheit, dass jetzt die Einrichtungen tagesaktuell auf dieser Plattform ihre freien Plätze manuell einpflegen müssen. Und da hätte ich mir vorstellen müssen, da hätten die Liga der freien Wohlfahrtspflege sofort einen Aufschrei starten müssen und sagen, geht das noch im Jahr 2020, sowas zu verordnen? Aber was passiert? Gar nichts passiert. Die Einrichtungen ärgern sich und setzen irgendeine Verwaltungsmitarbeiterin hin, die das brav von Hand jeden Tag da reinklopft.
Auch in Zeiten, wo Corona-Reports, wir sind ja mitten in dieser Phase, auch noch per Fax durch die Gegend transportiert werden, wundert einen ja dieses Verwaltungsansinnen nicht so richtig. Aber natürlich, dass inzwischen der Reflex da immer noch ist, dann machen wir es halt und ärgern uns, als dass wir bauen nochmal eine vernünftige Standardschnittstelle und dann funktioniert das alles. Das ist schon wirklich erstaunlich.
Genau.
Ich verstehe, was Sie meinen.
Also das ist zum Beispiel ein Thema, da sind wir ja auch als FinSoz jetzt dran, zusammen mit dieser jetzt erstmal mit uns leben, dieser Initiative aus der Wohlfahrtspflege, die entstanden ist. Auch aus FinSoz Anregung heraus erstmal, wenn wir uns gedacht haben, es kann doch nicht sein, jetzt werden Plattformen etabliert in der Branche und wenn dann der Kunde sozusagen über die Plattform anfragt nach einem freien Platz, dann geht eine E-Mail an das Sekretariat und die Sekretärin hängt sich dann hin und telefoniert die Einrichtungen ab, wo man den Klienten die Anfrage am besten unterbringt. Also diese Medienbrüche, die wir in der Branche ja ständig noch haben, da fehlt häufig auch wirklich noch das Bewusstsein dafür, was man tun muss, das wirklich zu beseitigen und da digitale Prozesse zu initiieren.
Aber es ist doch verrückt, dass wir auf der einen Seite, also wenn ich über Digitalisierung in dem Bereich spreche, dann sagt immer jeder, aber die Pflegeroboter. Und ich denke immer so, ja, aber die Pflegeroboter wollen wir vielleicht auch gar nicht und die kommen auch so schnell nicht. Aber dass wir mal über das Vermindern von Medienbrüchen sprechen und über die Senkung von Administrationen, administrative Arbeitslast zugunsten von Arbeit am Menschen. Das scheint ja irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen zu sein. Also warum tut sich der Sektor so schwer mit dem Begriff Digitalisierung?
Ja, also das hat jetzt mehrere Gründe. Ich denke, auf der einen Seite, also was jetzt die politische Seite angeht, ist es ja immer so, ein Politiker stellt sich halt dann gern neben irgend so ein Pepper hin und lässt sich von dem begrüßen und das gibt tolle Pressefotos. Mühsam Geschäftsprozesse von Medienbrüchen zu befreien, das ist politisch nicht sonderlich gut verkaufbar und schick. Und es gibt übrigens auch ganz wenige Fördermittelgelder. Ich habe schon versucht, immer wieder Anträge zu stellen. Diese Projekte wurden regelmäßig abgeschmettert. Dann steckt man lieber wieder 200 Millionen an die Fraunhofers rein, die irgendeinen Roboter-Prototypen entwickelt, der dann 2 Wochen in irgendeinem Altenheim rumläuft und dann in der Rümpelkammer verschwindet. Ich sag's mal ein bisschen überspitzt. Natürlich brauchen wir da auch Forschung. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Aber wir müssten eigentlich eine ausgewogenere Verteilung auch der Mittel in diesem Bereich haben. Das Erste, was ja jetzt überhaupt mal, dass diese 15.000 oder 12.000 Euro für die Pflege da genehmigt wurden, das ist zum ersten Mal, dass überhaupt in Deutschland digitale Investitionen direkt gefördert wurden. Sonst mussten die Einrichtungen oder müssen das ja immer noch irgendwo in den Verwaltungs- und Overhead-Kosten unterbringen und da um jeden Euro feilschen. Dass man aber Prozesse verschlanken kann, dass man Arbeitszeit sparen kann. Kollege Hallfahrt zum Beispiel hat jetzt kürzlich erst mal von großen Träger ausgerechnet, in der Alten- und Behindertenhilfe, dass Fachkräfte ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie verbringen. Und da reden wir über Fachkräftemangel, ja? Und dann fahren wir nach Albanien und holen Leute für die Pflege, statt dass wir endlich die von diesem Verwaltungskram durch intelligente Digitalisierung entlasten. Und da geht's nicht primär um Roboter, da geht's erstmal ganz banal zum Beispiel um mobile Dokumentation. Eine Technologie, die es ja schon gibt, die aber in den Einrichtungen zum großen Teil nicht genutzt wird, weil die WLANs fehlen, weil die ITler sagen, das ist ja nicht sicher und das können wir nicht nutzen und so weiter. Da bin ich absolut bei Ihnen, genau die Themen, an denen wir eigentlich ansetzen müssten als erstes. Und dann werden die Einrichtungen auch das, was ich Digital Ready nenne. Weil wenn ich schon gar nicht die Infrastruktur habe, dann kann ich ja gar nicht anfangen mit Sensorik, Robotik und so weiter. Diese Dinger, die brauchen ja auch alle eine WLAN-Verbindung. Also da fängt es ja schon an.
Ja, ist verrückt. Ne? Also das sind ja auch die Punkte, die wir jetzt in der Krisensituation gerade nicht nachgeholt kriegen. Die Digital Readiness oder die Infrastruktur, die einfach in der Branche über Jahre hinweg nicht finanziert werden konnte oder zumindest nicht finanziert wurde. Man sieht es ja schon ein bisschen, wir freuen uns über 12.000 Euro aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz vom Bundesgesundheitsministerium, weil es das erste Mal ist, dass digitale Infrastruktur kofinanziert wird. Ich glaube, 40% ist die Förderquote, Alles freut sich. Aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geheilt. Ne? Also auch gerade bei dem Betretungsverbot, das wir in den Einrichtungen jetzt in vielen Bundesländern haben, auch zu Recht haben, wie man an der Schwere der Fälle sieht. Da kommt man auch jetzt an Grenzen, wo man sich jetzt wünschen oder wo man sich jetzt, glaube ich, vorstellen könnte, was möglich wäre, wenn man eine stärkere WLAN-Infrastruktur in den Einrichtungen hätte.
Natürlich, also da fallen uns die Versäumnisse der letzten 10 Jahre gewaltig auf die Füße. Aber ich will das auch gar nicht allein den Einrichtungsträgern anlasten. Wer finanziert uns denn so eine WLAN-Infrastruktur in den Einrichtungen? Das müssen sie ja irgendwie aus den Overhead-Kosten rausschneiden. Und es werden heute auch immer noch Einrichtungen gebaut. Und da erzählen mir dann ein IT-Leiter, dann stehen alle Pläne und dann ist vielleicht schon sind die Betonmischer aufgefahren und dann wird der IT-Leiter erst darüber informiert, ach, wir bauen da übrigens was Neues.
Ja, das gibt es und man kann auch ziemlich sicher sein, dass der Netzwerkverteilerraum und vermutlich auch irgendwie 1-2 Kabel von IT-Infrastruktur das erste ist, was gestrichen wird, wenn das Geld knapp ist. Ja. Wobei ich denke, das wird sich schon ändern mit dieser Situation. Also so traurig und erschreckend sie auch gerade ist. Aber Ich glaube, das passiert uns nicht nochmal. Also dass die Frage, ja, das ist, sagen wir mal, wir brauchen das alles nicht und wozu soll das denn gut sein? Ich glaube, die stellt sich nicht. So viel private Handys, wie gerade genutzt werden, damit Bewohner noch Kontakt zu ihren Angehörigen haben und so weiter. Also auch wenn da jetzt die ersten Initiativen laufen. Aber das, ich hoffe, diese Diskussion gehört auch wirklich der Vergangenheit an, weil die Entscheider auch verstehen, dass es ja eine Verbesserung von Infrastruktur braucht. Und zwar die Entscheider auf allen Seiten. Also wir haben ja auch immer das Problem, dass die, dass sozusagen die Entscheider und die Kostenträger und die Konsumenten ja mindestens ein Dreiecks, wenn nicht gerade ein Vierecksverhältnis auch sind in der Branche und deswegen so, ja, so unglaublich zähe Anerkennungsprozesse da stattfinden. Also da, das ist ja vielleicht jetzt mal ein gemeinsames Erlebnis, das da ein bisschen nach vorne gehen könnte. Wäre zumindest meine Hoffnung.
Es war ja schon in vielen Bereichen so, dass uns die Klienten eigentlich vorausgelaufen sind. Nehmen Sie nur die Behindertenhilfe. Da gibt's mittlerweile, sagen wir, die in den Einrichtungen, dass fast alle behinderten Menschen, fast schon unabhängig vom Schweregrad der Behinderung, nicht hundertprozentig natürlich, aber dass die natürlich mit Smartphones ausgestattet sind und sich ihr Leben und ihre Welt und ihre Kommunikation erschließen und dass sie dann oft den Fachkräften erst beibringen müssen, wie das funktioniert. Also die behinderten Menschen bringen es bei.
Ja, das ist ein schönes Beispiel von Inklusion.
Genau. Und da sieht man ja schon oft dran, dass sozusagen uns die Klienten in der Jugendhilfe, es ist ja ähnlich, in vielen Bereichen schon sozusagen vorausgelaufen sind und wir gar nicht hinterhergekommen sind in der Branche, damit überhaupt Schritt zu halten, wie sich diese Digitalisierung im Alltag unserer Klienten, der Angehörigen und so weiter schon breit gemacht hat. Und jetzt fällt uns das natürlich gewaltig vor die Füße, weil wir jetzt merken, dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Infrastruktur, Know-how, Software und es geht ja auch weiter jetzt, nicht nur was den Klientenkontakt angeht, sondern was die ganze interne Kommunikation angeht, Stichwort Homeoffice. Wie gut sind Einrichtungen jetzt wirklich in der Lage gewesen, innerhalb kürzester Zeit ein paar hundert Mitarbeiter auf Homeoffice umzustellen? Das ist eine Infrastrukturfrage. Wenn ich schon Virtual Desktops und VPN-Infrastrukturen habe, dann ist es natürlich leicht. Wenn ich aber noch eine klassische Client-Server-Architektur fahre mit LAN-Verbindungen und allem, dann tue ich mich da halt verdammt schwer. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie man eigentlich mit einer modernen Infrastruktur heute sehr flexibel auf solche Situationen reagieren kann und wie man mit veralteten Infrastrukturen da ganz schnell an Grenzen stößt.
Genau, und auch das Thema Standardisierung. Ne? Wenn wir ein klares Bild von einer standardisierten IT haben, dann muss die Infrastruktur noch nicht mal perfekt modern sein, aber zumindest kennt man seine Möglichkeiten sehr genau. Und wenn ich so eine wild gewachsene Infrastruktur, wie wir sie tatsächlich noch bei einigen Trägern ja antreffen, und man sagt so, wir haben immer dann die Laptops gekauft, wenn sie bei einem Elektrohändler, Mediamarkt, Saturn und Co. günstig waren und die haben wir dann dahingestellt und kein einheitliches Management drüber gepackt. Ja, können wir die jetzt mit nach Hause nehmen? Naja, also aber was die da tun, keine Ahnung und wie sicher das ist, auch keine Ahnung und so. Also ich glaube, da waren diejenigen, die da sich mit Standardisierung im Vorfeld beschäftigt haben, in der aktuellen Situation schon im Vorteil. Und ich glaube, wir erleben gerade beides. Also zum einen die Homeoffice-Fähigkeit der Verwaltung, die war jetzt so in unserem Umfeld ganz, ganz vernünftig, ja auch ein Stück weit durch uns vorbereitet und gemanagt natürlich. Das klappt erstaunlich gut. Da wird es auch sicherlich andere Träger geben, da geht es nicht so gut. Und dann aber auch eben dieser große Teil an Bereichen, ja, da können natürlich nicht Homeoffice machen, die sind nah am Klienten, nah am Bewohner, die brauchen wir auch genau da. Und welche Möglichkeiten haben die jetzt eigentlich in der Situation von der Digitalisierung da auch zu profitieren? Auch das mal als, ich sage jetzt mal so als positives Beispiel auch nochmal zu sehen. Ne? Ja. Und Sie haben ja eben gesagt, die sind relativ weit weg eventuell von digitalen Techniken. Mhm. Mal gucken, was das für ein Umdenken gibt.
Es betrifft eigentlich alle Prozesse im IT-Management. Und Sie sagen, die Standardisierung ist ein Thema. Natürlich ist auch das Support-Konzept Konzept dann ein Thema? Habe ich ein örtliches Support-Konzept, wo die Mitarbeiter, wenn sie zu Hause sind, dann eben auch den Support entsprechend nutzen können? Habe ich die entsprechenden Zugangskanäle und so weiter? Also das betrifft eigentlich alle Ebenen. Und wenn ich ein professionelles IT-Management habe, dann bin ich an der Stelle viel handlungsfähiger. Und wenn man die fachliche Seite anschaut, ich denke nur an das Thema Online-Beratung. Online-Beratung gibt es seit über 20 Jahren, da gibt es Fachkonzepte, da gibt es Fortbildungen, da gibt es auch mittlerweile ganz vernünftige Tools, aber die Online-Beratung war immer ein Stiefkind der sozialen Arbeit. Mhm. Die wurde vom Gesetzgeber nie gefördert, weil die ja immer noch an dieser regionalen Zuständigkeit hängen und es gab sogar dramatische Dinge vor ein paar Jahren, musste in erfolgreiche Peer-Beratung, Online-Beratung in Bayern, in Deutschland ihren Betrieb einstellen, weil sie keine Möglichkeit gefunden haben, die zwei hauptamtlichen Stellen zu finanzieren. Da waren mehrere tausend Jugendliche waren da online auf dieser Beratungsplattform. Die hat super funktioniert. Und bei 1,8 Millionen Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft, die wir in Deutschland haben und die der Staat finanziert, war es nicht möglich, zwei Stellen zu finanzieren. Das ist eigentlich ein Riesenskandal. Und jetzt stehen wir vor der Situation, es bräuchten wir dringend die Online-Beratung und haben weder die Tools, haben weder das Know-how bei den Mitarbeitern und haben weder die ganzen Werkzeuge, die man dazu braucht.
Es ist wirklich ein digitaler Stresstest, was wir gerade erleben. Ne? Ja. Also das, wie Sie es gerade beschreiben, es hätte schon immer eine Zielgruppe gegeben, für die das genau richtig gewesen wäre. Und jetzt erlebe ich die Sozialarbeiter so, dass sie sich große Sorgen machen, weil sie natürlich auch ihre Bestandsklienten, die sie noch im persönlichen Kontakt haben, ja auch nicht mehr erreicht kriegen, weil ihnen die Tools fehlen, teilweise auch aus Datenschutzgründen nie zum Einsatz kommen durften sehr große Bedenken gab, zumindest sehr spezielle Settings gab. So, und jetzt sagen die, ja, wir glauben, dass da Gewalt angewendet wird in den Familien, das Risiko ist hoch und wir kommen gerade nicht an unsere Klienten ran. Und ich meine, das können wir jetzt durchgehen, ne? Die Bewohner, die kein WLAN haben, um mit ihren Angehörigen Videotelefonie zu machen und so weiter. Also es werden uns die Defizite der vergangenen Jahre so brutal vor Augen geführt, dass es schmerzt mich fast innerlich, das angucken zu müssen.
Ja, aber es gibt auch positive Beispiele. Ich habe jetzt einen ehemaligen Student von mir, der ist mittlerweile Leiter einer offenen Behindertenarbeit. Und da gab es ja diese ganze Diskussion, WhatsApp zu verwenden, und die Klienten wollen mit WhatsApp mit ihren Betreuern kommunizieren und so weiter. Ja, der hat das Thema halt einfach angepackt. Der hat gesagt, okay, wir finanzieren unseren Klienten diese paar Euro, was das Threema kostet, haben eine Anleitung in leichter Sprache entwickelt, um Threema zu installieren und Threema zu nutzen. Und jetzt haben die eine Threema-Infrastruktur, die können jetzt locker mit den Beratern, mit den Betreuern da komplett kommunizieren über diese Schiene und denen kratzt die Corona-Krise gerade gar nicht, ja. Also auf anderer Ebene vielleicht schon mit Schutzausrüstung und diesen Themen, aber die Kommunikation mit den Klienten ist zu 100% sichergestellt.
Aber da nehme ich mal an, der hat ja auch eine massive Doppelqualifikation, ne? Wird er wahrscheinlich eine fachliche Karriere haben und er hat bei Ihnen wahrscheinlich Sozialinformatik studiert. Also ich sage jetzt mal, man braucht ja auch ein Packende für solche Themen und ich finde, die Branche hat es in der Vergangenheit einem nicht leicht gemacht, ein Packende zu kriegen. Also da ist, was nicht ging oder vermeintlich nicht ging, war immer klar und man brauchte eben eine relativ hohe Fachkompetenz und auch die Begeisterung, sich auf dieses Spielfeld zu begeben und eine hohe intrinsische Motivation. So extrinsisch kam da ja nicht so ganz viel. So, wir zeichnen mal die 20 besten Sozialberatungsprojekte, also digitalen Beratungsprojekte aus oder sowas. Solche Anreize gab es wenig in der Vergangenheit.
Ja, weil es eben weder von der politischen Ebene noch von der Verbändeebene wirklich gefördert wurde. Es gab immer schöne Ausnahmen. Ich will ja jetzt nicht nur die negative Seite anschauen. Mhm. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, hatte ich einen großen Caritas-Diözesanverband beraten und die haben dann ja wirklich auch eine Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, wollten da vorankommen. Und da war eine Idee, die wir umgesetzt haben, einfach mal innerhalb des Verbandes einen kleinen Wettbewerb zu machen. Und die haben dann so drei Preise, 30.000, 15.000, 10.000 Euro ausgelobt für das beste Digitalisierungsprojekt im Verband. Und siehe da, es gab über 20 Bewerbungen. Ich war dann in der Jury und es war richtig schwer, die drei Gewinner auszusuchen, weil es einfach super Projekte aus allen Arbeitsfeldern war. Das heißt, die Ideen sind schon da in der Praxis. Die haben das oft mit kleinen Mitteln auch gar nicht spektakulär realisiert. Da waren keine Roboter und nichts dabei. Das waren Tablets in Kitas und so weiter, die sie da eingesetzt haben. Und die Projekte waren echt super. Nur von denen wusste bis dahin niemand. Es gab niemand, der diese Dinge mal publiziert hat und so weiter. Ja. Ich habe daraufhin übrigens die großen Verbände Caritas und Diakonie deutschlandweit mal angesprochen, hatte die Idee, mal eine Plattform zu bauen, auf der Einrichtungen solche Digitalisierungsprojekte vorstellen können.
Ja.
Hatte auch gesagt, da kann ich ein studentisches Projekt draus machen, dass man dann einen Anschub macht, dass die in die Einrichtungen gehen, mal Videos drehen, Podcasts machen und so weiter. Ich habe ein 8-seitiges Konzept dazu geschrieben, hätte ein paar Euro Spielgeld dafür gebraucht, wirklich nicht viel. Das Konzept ist weder von der Caritas noch von der Diakonie aufgegriffen worden.
Aber jetzt nochmal, Herr Professor, das ist doch, okay. Jetzt ist doch die, aber das ist doch das, was wir jetzt brauchen. Also wirklich nochmal den Branchenaustausch. Wie geht ihr gerade, mit welchen digitalen Hilfsmitteln geht ihr gerade durch diese Krise? Also wir haben es doch noch nie so dringend gebraucht wie jetzt. Und ich glaube, die Bereitschaft, Dinge einfach zu kopieren und auszuprobieren. Also die ich will es gar nicht Freude nennen, sondern der Experimentierdruck ist doch gerade so hoch, dass ich finde, Caritas und Diakonie sollten sich jetzt mal die Finger nach so einem Konzept lecken. Und das wirklich kurzfristig umsetzen. Also ich kann Sie da nur bestärken. Ich glaube, dass das jetzt dran ist. Und ich erlebe bei unseren Kunden, dass da so viel experimentiert wird, also im sicheren Rahmen natürlich immer, dass eben viel mehr Akzeptanz für wir testen auch mal unperfekte Lösungen, damit wir einfach schnell was haben. Also wenn wir jetzt eine Bewohner-Video-Telefonielösung gemacht auf Jitsi-Basis, damit die ganze Diskussion rund um Zoom da mal raus ist und Skype und was man da alles sonst so machen kann. Da war klar, dass das 2 Wochen ein bisschen ruckelt, aber jetzt lieben es die Leute und zwar pünktlich zu Ostern fertig. Also ich sag jetzt mal, das waren schon Dinge, da wurde auch so ein bisschen diese Perfektion, also ich finde, man konkurriert ja immer mit Netflix, Google, Amazon und so weiter. Also auf der einen Seite gibt es dieses wahnsinnige Zurückliegen des Sektors in Infrastrukturfragen und teilweise auch in Anwendungsfragen. Auf der anderen Seite sind die Mitarbeiter eben vom privaten Cloud-Diensten natürlich auch super verwöhnt, was gewisse Dinge angeht. Und dazwischen hängt man dann irgendwie als Anbieter für Gesundheits- und Sozialwesen, was IT angeht. Und denkst du so, ja, ist ja super, dass ihr das wollt, aber wir müssen uns auch mal ein bisschen rantasten. Und rantasten geht durch gemeinsames Experimentieren. Also da erlebe ich gerade eine große Offenheit und wenn es da noch mehr Anregungen gäbe, so eine Ideenplattform, das glaube ich, Hauptsache es gibt noch ein paar Leute, die Zeit haben, da drauf zu gucken. Natürlich haben die im Moment es schwer, auch im Tagesgeschäft, aber ich glaube, das würde gerade ganz gut in die Zeit passen.
Ja, absolut. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, es wird dann so auf einer verbandspolitischen Ebene zerrieben. Dann überlegt man sich, soll man das nur für die Caritas machen oder soll man das doch mit der Diakonie zusammen machen? Und dann kommt jemand bei Caritas, der sagt, wir haben ja doch unser Carinet, können wir es nicht da drin machen? Da hatte ich gesagt, bloß nicht in diesem Uraltsystem sowas Innovatives realisieren. Aber dann gab es schon wieder die Bedenkenträger und so weiter und dann wird das irgendwo zerrieben und dann macht man lieber gar nichts, als da irgendwo einen Konflikt oder einen Prozess einzugehen mit einem mit einer schwierigen Diskussion einfach.
Naja, aber das ist ja so ein bisschen auch das Führungsverhalten, was uns in der Digitalisierung nicht vorankommen lässt, ne? Wo eigentlich die Probleme so komplex sind, dass man experimentieren müsste und auch Dinge einfach mal machen muss, statt dann zu überlegen, was ist die perfekte Lösung und wie kann man 200%ig alle mitnehmen und so weiter. Also ja, hört sich ja so an, als hätten wir doch auch noch auf höheren Ebenen ein Führungsverständnis und oder Ansätze, die uns vielleicht ein bisschen im Weg stehen.
Ja, absolut. Also ich denke, völlig richtig, was gerade passiert, das ist ja wirklich klassisch agil, was gerade gemacht wird. Unfreiwillig agil vielleicht auch ja. sogar. Aber genau das ist der Punkt, dass wir einfach oft endlose Diskussionen führen, statt irgendwas tatsächlich mal auch auszuprobieren. Ich hatte jetzt kürzlich auch einen Vortrag vor einem evangelischen Erziehungsverband, die hatten mich mal zu dem Thema Ethik, das war mein letzter Vortrag, den ich noch gemacht habe vor Corona, eingeladen. Und da ging es ja auch so um diese ethische Abschätzung von Technologien. Und da habe ich mir gedacht, was passiert denn da bisher immer? Bevor man irgendwas einführt, wird dann ein Ethikrat gegründet und der diskutiert dann 2 Jahre drüber, was die Folgen sein könnten. Lass uns das doch einfach mal umdrehen in eine agile Ethik. Lass uns einführen, probieren, aber ganz nah dranbleiben und beobachten, was passiert und dann halt im Prozess immer gegen oder mitsteuern. Das brauchen wir an der Stelle. Also auch, wir brauchen dann auch ein anderes Verständnis dieser ethischen Diskussion. Die brauchen wir natürlich, das ist ganz klar. Aber nicht in einem theoretischen Rahmen, sondern ganz nah an den Praxisprojekten, ganz nah am Alltag, wenn man wieder an irgendeinem Schräubchen dreht, wieder gucken, was hat das für Auswirkungen. Und das gilt natürlich auch fürs gesamte Führungsverständnis. Wir haben wahnsinnig viele Ideen unten, wie Sie sagen, oft nicht perfekt, sondern das muss man iterativ eben weiterentwickeln und ich denke auch, unsere Kunden sind auch dazu bereit. Natürlich müssen wir bestimmte Standards halten, von denen können wir nicht weg, Datenschutzstandards zum Beispiel, aber ansonsten haben wir doch da ziemlich viel Freiheit, Dinge auszuprobieren. Ich mache ja auch immer wieder so Design Thinking Workshops mit Einrichtungen, wo man dann mal so Prototypen jetzt noch nicht in der Technik, aber so mal sozusagen mit Spielzeug entwickelt. Und da merkt man auch, dass da einfach Ideen entstehen, die man weitertreiben könnte, mal für eine App mal so ein Mockup zu entwickeln und mal ein bisschen zu spielen damit und dann entsteht schon mal was, kann man die Klienten erstmal damit konfrontieren und wenn die dann schon sagen, nee, also sorry, das ist es nur gar nicht, was wir wollen, dann muss man nicht erstmal 30.000 Euro in die Entwicklung stecken und dann merken, es wird nicht akzeptiert.
Ich glaube, das ist echt ein großes Problem, weil die irgendwie ist die Denke noch so wie diese monolithischen IT-Projekte von vor 20 Jahren. Ich meine, natürlich gibt's die noch, ne? Wenn ich irgendwo ein neues Konzernrechnungswesen einführe, dann kann ich das schlecht agil nach hinten raus entwickeln und prüfen. Aber ganz viel, was klientennah ist, was bewohnernah ist, was so diese kleinen Helferlein sind, die wir ja alle aus dem Alltag als Apps kennen und so weiter, da wird eben der gleiche Vorlauf gemacht, als wäre es ein 2 Millionen Einführung einer neuen konzernweiten Standardsoftware. Und das ist, glaube ich, wirklich fatal, weil ich glaube, die Möglichkeiten, was sozusagen, also wie schnell auch Dinge nachjustiert werden können, im agilen Arbeiten, in der Entwicklung von kleinen Helferlein, das muss man mal erlebt haben. Also vielleicht ist das auch meine Hoffnung, dass in dieser Krise das erlebt werden kann, wie gut eigentlich so Anpassungen sind und dass sich dann sowohl die Manager, was Risikoabschätzung, was Datenschutzthemen, aber auch was, wie Sie es gesagt haben, ethische Themen angeht und sagt, okay, das ist ja kein Problem, wenn ihr nicht wollt, dass das und das, was weiß ich, hier abgefragt wird, dann ändern wir das. Hier gibt es eine Version 1.1, da ist dieses Feld weg. So, also das geht ja innerhalb von, ich sage jetzt mal 5 Minuten. Und wenn das sozusagen etwas ist, wo man vorher ein halbes Jahr darüber diskutiert hat, dass man aber sowas auf gar keinen Fall, also wenn man erstmal sozusagen eine Negativliste aufstellt, was man alles auf gar keinen Fall machen darf, dann ist das schon sehr schwierig. Also ich glaube, wir brauchen sowohl beim Datenschutz, bei der IT-Sicherheit als auch bei der Ethik gibt es natürlich so unverrückbare Grundsätze, sage ich jetzt mal. Die muss man sicherlich im Vorfeld klar haben. Ja, und da ist, glaube ich, auch jeder Softwareentwickler dankbar für, wenn er die vorher klar hat, weil da gibt's halt so Designentscheidungen, die trifft man dann einfach nicht. Aber so in ganz vielen Detailfragen, ja, wenn ich da also auch überlege, jetzt gerade diese Corona-Apps und so weiter, ich da schon wieder lese, also wo wir da alles Bedenken haben. Ich meine, das ist ja auch richtig, dass wir diese Bedenken haben, aber mir fehlen natürlich auch so die Diskussion von Alternativen. Wenn man sich nur auf eine Profession spezialisiert, also wenn man nur den Datenschutz macht, nur die Ethik macht, nur die Technik macht, dann kann man sich immer schön in eine Ecke stellen. Aber das Agile sagt ja, ich will eine Lösung liefern. So, und zu einer Lösung gehört halt letzten Endes, dass ich ja alle Bereiche miteinander verbinde, um dann wirklich was Lauffähiges, was Funktionierendes zu machen. Und mir ist das eigentlich sozusagen zu viel Expertentum in der Ecke. Die müssen eigentlich alle an einen Tisch kommen. Dann brauchen wir ein interdisziplinäres Team. Und dann muss man gemeinsam entwickeln. Diese ganzen Bedenkenträgerpapiere sind nicht mehr zeitgemäß. Also waren sie vielleicht schon mehrere Jahre nicht, aber gerade jetzt erlebe ich das erst machen und dann verbessern und auch gerne alle Einwände dann aufnehmen und sagen, ah, wie wäre es denn besser, wenn es so wäre? Man muss ja in Alternativen denken. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns gerade in der Praxis in dieser Krise ganz gut gelingt. Aber die Diskussion wird gerade auch in den letzten Tagen, finde ich, mehr und mehr dominiert von wieder, also die Leute, diese grundsätzlichen Bedenkenträger versuchen wieder mehr Hoheit zu gewinnen in der Diskussion. Bin mal gespannt, wie das läuft.
Ja, da haben wir natürlich in Deutschland schon eine ausgeprägte Kultur dessen, das ist völlig klar. Aber ich bin schon auch bei Ihnen, ich denke, dass jetzt tatsächlich auch neue Erfahrungen gemacht werden, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich meine, die Startup-Szene macht uns ja schon lange vor, wie das funktionieren kann mit diesen neuen Tools und neuen Werkzeugen und diesen agilen Entwicklungsformen. So erste zarte Ansätze gab es ja auch schon, das in die Sozialwirtschaft zu tragen. Ich glaube, dass das jetzt schon mehr wird und dass die Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, auf unterschiedlichen Ebenen sicherlich ihre Wirkung entfalten werden. Da wird es sicherlich in anderen Teilen auch wieder ein Stück weit ein Rollback in die Normalität wieder geben und wie Sie sagen, ja, die Bedenkenträger kriegen gerade auch wieder ein bisschen Oberwasser. Ja, das sind so Wellenbewegungen, denke ich schon. Aber diese Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, ich glaube, die werden schon ein gutes Stück weiter durchtragen. Nehmen wir nur die Erfahrung jetzt zum Beispiel, ich habe ja die Diskussion 20 Jahre verfolgt, was haben große Teile der Sozialarbeiter und Psychologen gesagt, dass Online-Beratung doch auf keinen Fall funktionieren kann. Da gab es zwar schon längst wissenschaftliche Belege dafür, dass es funktioniert, dass sie auch bestimmte Grenzen hat natürlich, und jetzt müssen sie es einfach alle tun, weil sie sonst nicht mehr an ihre Klienten rankommen. Und dann werden Erfahrungen gemacht. Das Gleiche mit dem Thema Videokonferenzen. Nein, wenn man einen Caritas-Verband hat mit einer Ausdehnung von 300 Kilometern im Durchmesser, was ja durchaus vorkommt, ja, dann sind die Geschäftsführer, alle haben sich brav ins Auto gesetzt, um sich alle 4 Wochen zusammenzusetzen. Weil online, das geht ja gar nicht. Man muss sich da schon sehen. Und jetzt plötzlich, merkt man, es geht nicht anders, wir müssen es tun. Und man merkt, holla, das funktioniert ja auch. Das wird jetzt sicherlich nicht so sein, dass sie die nur noch online treffen, aber die werden vielleicht sagen, es reicht auch jedes dritte Mal.
Ja.
Und das sind solche Dinge, glaube ich, die unsere Erlebenswelt jetzt schon prägen. Oder eben in der Klientenkommunikation, in der Kommunikation untereinander, dass man eben mit zum Beispiel mit sicheren Messengern jetzt wahnsinnig viel abfangen kann, weil wir ja da alle Möglichkeiten haben. Wir können schriftlich kommunizieren, wir können irgendein Dokument einscannen oder fotografieren und schicken. Wir können Audio-Nachrichten, wir können direkte Videochats machen. Die ganzen Möglichkeiten stehen da ja zur Verfügung. Die Frage ist halt nur, hat man vorher schon eine Infrastruktur mit einem sicheren Messenger aufgebaut? Ja. Übrigens auch so eine spannende Frage, ja. Die Einrichtungen kämpfen eigentlich jetzt, seit es WhatsApp gibt, mit diesem Thema. warum hat nicht längst die freie Wohlfahrtspflege auf der Spitzenebene, die BAGFW oder die einzelnen Verbände mal ein Projekt gestartet, zu sagen, lass uns Empfehlungen für sichere Messenger erarbeiten für unsere Einrichtungen. Jede Einrichtung hat da für sich gekämpft. Mittlerweile gibt es jetzt ein Projekt, das aber auch auf der Hochschulseite an der TU in Köln initiiert wurde. Die Frau Zorn macht das, die hat jetzt eben mal diesen ganzen Messenger-Bereich technisch, fachlich untersucht und erarbeiten jetzt Empfehlungen. Aber ich frage mich, warum kommt sowas nicht aus der Wohlfahrtspflege, wo doch alle Einrichtungen mit diesem Thema zu kämpfen haben. Auch wieder ein Beispiel, wie diese Themen oft nicht wirklich so bis in die Spitzenebene bislang vorgedrungen sind.
Ja.
Aber auch da habe ich jetzt Hoffnung, wir haben jetzt ja immerhin in den Spitzenverbänden überall irgendwelche Digitalisierungsbeauftragten, wobei das natürlich dann oft auch nur ein Einzelkämpfer ist, der sich nicht aller Themen gleichzeitig annehmen kann. Und ja, das sind dann schon ein paar so Entwicklungen, die sich langsam zeigen, aber da muss aus meiner Sicht noch deutlich mehr Power dahinter und wir brauchen vor allem das Bewusstsein auf allen Leitungsebenen. Anders werden wir es nicht hinbekommen. Und ich glaube, da passiert jetzt wirklich auch gerade ein Bewusstseinswandel. Ich bin sehr gespannt, wie viel von diesem Drive, den wir jetzt entwickeln, dann am Ende wirklich noch hängen bleibt und übrig bleibt und wie sich das Ganze entwickelt. Mir haben immer wieder Geschäftsführer erklärt, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben ja nicht das Geld und die Zeit dafür. Und jetzt geht's einfach nicht anders. Sie müssen ja, und dann ist plötzlich das Geld und die Zeit in irgendeiner Weise da. Und das drückt ja schon immer Prioritätensetzungen aus. Ich hatte kürzlich so ein schönes Beispiel, Digitalisierungsworkshop, auch noch kurz vor Corona, bei einem großen diakonischen Träger. Alle Führungskräfte, 60 Führungskräfte, haben wir über Digitalisierung diskutiert. Und dann saßen wir in so einem kirchlichen Tagungshaus und da hat mir der Geschäftsführer von dem Verband gesagt, naja, das Tagungshaus ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das müssten wir jetzt auch mal renovieren, da müssten wir mal 10 Millionen in die Hand nehmen. Und dann bin ich gestutzt, habe ich gesagt. Wir haben jetzt über Digitalisierung, über E-Learning-Szenarien und so weiter gesprochen. Ja. Wäre es nicht mal eine Überlegung wert, dieses Tagungshaus einfach einzustampfen und die 10 Millionen in digitale Technologien zu stecken? Und da hat man gemerkt, holla, diese Idee war noch überhaupt nicht in den Köpfen. Ja. Da denkt man immer noch in, also die hatten noch mehrere Tagungshäuser. Irgendwo braucht man auch ein Tagungshaus.
Ja, ja, klar.
Frage. Aber wenn ich dann sozusagen das Älteste und das Renovierungsbedürftigste mal sage, okay, lassen wir das Ganze, verkaufen wir das, erzielen noch ein bisschen Erlös und das, was wir noch an Zusatzinvestitionen hatten und stecken das jetzt wirklich konsequent in die Digitalisierung. Das ist ein Schritt, der in den Köpfen der Geschäftsführer einfach noch nicht vorkommt. Und da sage ich immer mal, einfach ein Stück weit weg von Beton und Blech, also Blech, Autos und so weiter zu denken und das Ganze in Know-how und in digitale Technik investieren. Dieser Umdenkungsprozess, um den geht's.
Da haben wir doch jetzt eine Chance, weil die Wirksamkeit, die kurzfristige Wirksamkeit von digitalen Methoden doch jetzt irgendwie erlebbar wird. Also ich finde ja, wir haben so in der Vergangenheit, das war ja alles so schleichend, ne? Ja, natürlich habe ich eine digitale Pflegedokumentation und was hilft mir die denn? Ja, Moment, schalten wir die mal 3 Tage ab, dann weißt du wieder, was dir die hilft, ne? Aber das ist so, ja, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt 5 Millionen da reinstecke oder so. Mhm. Und ich glaube, diesen Wirksamkeitsnachweis erbringt vielfach die digitale Technik gerade und ich kann mir vorstellen, das ist meine große Hoffnung, dass das dass wir in den nächsten 3-4 Jahren da eben häufiger zumindest mal eine bewusste Diskussion erleben werden, ob sozusagen in analoge Themen wie Tagungshäuser noch so viel Geld gesteckt wird oder ob sozusagen die analogen und die digitalen Lösungen nicht ein Stück weit gleichberechtigt sind. Ja. Das ist hoffentlich eine Auswirkung der jetzigen Situation.
Das hoffe ich auch. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, Digitalisierung hat ja ganz viele Facetten. Und es gibt halt auch Themen und Bereiche, ich sag mal, jetzt haben wir den Fokus stark auf das Thema Kommunikation gerichtet. Und in dem Bereich wird sicherlich viel passieren. Aber wir haben natürlich noch diese ganzen Geschäftsprozesse in den Einrichtungen, die ja nach wie vor häufig mit Medienbrüchen belastet sind. Ich habe jetzt wieder eine Masterarbeit gelesen, mir hat schier die Schuhe ausgezogen, da hat ein Masterstudent von mir den Einführungsprozess einer Dokumentationssoftware in verschiedenen Einrichtungen, auch der Caritas, analysiert und hat da Interviews gemacht. Was man da wieder liest, da zieht es einem echt die Schuhe aus. Kein Projektmanagement, kein Anforderungsmanagement, kein Prozessanalysen, nichts. Ja. Ein Gewurstel, man führt die Software ein, der Anbieter nimmt auch seine Verantwortung nicht wahr, zu sagen, wir müssen da ein ordentliches Projekt mit der Doppelprojektspitze aufsetzen. Also die Basics des Projektmanagements mit Füßen getreten. Ja. Und was am Ende rauskommt, dann hört man dann im Interview, ja, wir haben da so ein Stammblatt, das hat man jetzt 5-mal angepasst, aber das passt uns immer noch nicht und die Medikation druckt man doch lieber aus, weil das am Bildschirm so unübersichtlich ist. Genau.
Ja, in der alten Software war das Geburtsdatum aber links oben, ich will das wieder links oben haben.
Ja, und das sind all diese Grausamkeiten des Alltags sozusagen, die wir eigentlich jetzt, glaube ich, deswegen noch nicht unbedingt im Blick haben. Ich finde es aber schon ganz spannend, auch da gibt es sicherlich Themen. Jetzt haben wir zum Beispiel ja in den Altenheimen dieses Problem, dass wir bestimmte Stationen mit Corona-Patienten oder Bewohnern jetzt isolieren muss. Ja, und da spielt auf einmal jetzt wieder die interne Kommunikation, auch die Dokumentation eine Rolle. Kann ich wirklich digital dokumentieren? Wie ist es mit der Medikamentenversorgung? Ist die digital gelöst oder muss ich da auch immer noch Zettel hin und her tragen? Und also da merkt man jetzt schon auch, es berührt schon auch diese Themenfelder ein Stück weit.
Also diese Medienbrüche, die im Alltag Zeitfresser sind, um die sich quasi keiner kümmert, ne? Die werden jetzt wie mit so einem Brennglas wird da jetzt drauf geguckt, ne? Ja. Wo muss ich hier noch Papierrechnungen bearbeiten? Wer kann nicht ins Homeoffice, weil sein Vorgang papiergebunden ist? Genau. Und wie kriegen wir den eigentlich weg? Also das glaube ich schon. Ich habe auch so die Hoffnung, ich sag mal, wenn man das so vor 3, 4, 5 Jahren zum Beispiel in den Handel, in den mittelständischen Handel gegangen ist, also große Mittelständler, nicht Konzerne, sondern große Mittelständler. Und dann hat man mal gefragt, was ist eigentlich eure umsatzstärkste Filiale? Dann haben die gesagt, ja, hier Berlin, ne? So, wie viel Umsatz macht die? Ja, 2 Millionen. So, sag mal, wie viel Umsatz macht eigentlich euer Online-Shop? Naja, 10 Millionen. Aber dann ist das doch die größte Filiale. Wer managt die denn? Ja, der IT-Leiter. Und dann wurde denen so langsam bewusst, ach du großer Gott, vielleicht sollten wir uns mal fachlich um das Thema Online-Shop kümmern. Und meine Hoffnung ist, dass wir jetzt ein bisschen da stehen, vielleicht sollten wir uns mal fachlich um das Thema um das Thema Prozessmanagement und Automatisierung kümmern. Und das ist ja das, Sie haben es eben nochmal mit Doppelspitze im Projekt und so weiter. Also es müssen ja fachgetriebene Projekte sein. Und da hoffe ich einfach, dass ein paar Chancen jetzt auch erkannt worden sind und wir da auch einfach die Segnungen, die es da doch gibt, die aber jetzt nicht im Vorfeld nicht gezogen wurden, dass sie doch in den Köpfen präsent bleiben. Also ich glaube, diese Phase, die wir gerade erleben, wird sehr präsent sein in den Köpfen und da wird auch noch manches Projekt bei rauspurzeln.
Das glaube ich schon auch. Ich bin aber ein Stück weit auch skeptisch, weil dazu gehört ja überhaupt erstmal die Fähigkeit, erkennen zu können, was ist ein schlechter Prozess und was ist ein guter Prozess. Und da merke ich nach wie vor in den Einrichtungen, diese Fähigkeit sozusagen, diese analytische Fähigkeit ist bei ganz vielen Führungskräften und Fachkräften nicht da, weil sie es auch nie gelernt haben, weil es in keinen der Ausbildungsgänge gelehrt wird und weil es auch eigentlich, wir hatten ja immer dieses QM-getriebene Organisationsgestalten und wo die Effizienz von Prozessen überhaupt nicht vorkam. Und ich meine, ich habe jetzt vor 4 Jahren mit dem Kollegen Peter Feist zusammen das erste Buch veröffentlicht, Geschäftsprozessmanagement in sozialen Organisationen. Was meinen Sie, wie viele Exemplare davon bisher gekauft wurden? 450.
Oha.
Ja, Ich glaube, da muss man nicht wirklich mehr dazu sagen. Das ist ein kleines Büchlein, 100 Seiten, das, glaube ich, ich will jetzt kein Eigenlob betreiben, aber das wirklich kompakt in dieses Thema einführt, sehr, sehr praxisnah, wo man das, wenn man das mal durcharbeitet als Führungskraft am Wochenende, sich das auf den Nachttisch legt, glaube ich, eine gute Vorstellung davon bekommen kann, was ist da eigentlich zu tun.
Also das ist dann auf jeden Fall die Buchempfehlung für den späten Verlauf der Krise. Also ich kann es ja nur erkennen, dass es viel, dass es, sagen wir mal, das Gespür dafür, wenn dass Prozesse ineffizient laufen, ist, glaube ich, in dieser Drucksituation besonders groß.
Und das ist
und
schon
ich glaube,
da, ja.
man muss, wenn man jetzt noch gute Beispiele, wie Sie es eben gesagt haben, und auch noch Tools an die Hand gibt, um das nicht zu verlieren und sozusagen Schritt für Schritt sich anzugucken, was gäbe es denn da für Alternativen. Also das ist jetzt in der Hochphase einer Krise natürlich nicht möglich, außer so im Kleinen, ne, digitale Helferlein. Aber es wäre, glaube ich, wirklich der Branche auch zu wünschen.
Absolut. Also ich denke auch, dass da viel passieren muss. Ich glaube aber wirklich, dass wir das Ganze auch nachhaltiger etablieren müssen, dass wir diese Themen wirklich auch in die ganzen Ausbildungsgänge reinkriegen müssen. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder mitbekommen, jetzt werden gerade neue Curricula für die generalistische Pflegeausbildung erarbeitet. Ja, da kommt Digitalisierung nicht vor. An keiner Stelle bisher.
Na, vielleicht gibt es da jetzt noch eine Chance. Herr Professor, vielen Dank. Erstmal soweit. Wir sind so an der Zeitgrenze angekommen. Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Einsichten. Ich habe was gelernt über gute Beispielplattformen und über agile Ethik. Das werde ich nicht so schnell vergessen. Und ich werde mir ein Buch Geschäftsprozesse im Sozialwesen kaufen, das ich zu meiner Schande auch noch nicht gelesen habe. Aber da stecken wahrscheinlich hoffentlich die Anregungen drin, wie wir das Gelernte aus diesen Tagen gut umsetzen.
Ja, ich glaube, Sie haben es ja einfach weniger nötig oder am wenigsten nötig als andere. Vielleicht trotzdem die ein oder andere Anregung gerne. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand das eine sehr angeregte und gute Diskussion. Ja, und sind wir gespannt, was die Branche lernt, wie es weitergeht. Ich bin da schon auch sehr zuversichtlich.
Wunderbar. Dann vielen Dank und bis demnächst.